Hallo, hier ist Axel. Ich bin einer der Arkham Insiders von dem deutschen Lovecraft-Podcast Arkham Insiders auf arkhaminsiders.com.
Hallo, ich bin Mirko, ich bin auch von den Arkham Insiders.
Hallo, ich bin Tristan vom GonzoCast, der unter www.gonzocast.de zu finden ist.
Ja, hallo Tristan, schön, dass du da bist. Unser Thema heute: Taschenbücher. Taschenbücher, das ist einer der Grundpfeiler wirklich der Science-Fiction- und Fantasy- und Krimi-Welt. Damals in den 1950er Jahren hatte man als SF-Fan wirklich die Sache nicht leicht. Während in den USA die SF ihre goldene Zeit erlebte, war es hierzulande jetzt nicht so einfach, an Lesestoff zu kommen, oder man musste sich Anfeindungen gefallen lassen, wie Heinz-Jürgen Galle das in seiner Historie über die Science-Fiction in Deutschland schreibt. Also war eine wilde Zeit. Es gab vor 1945 Science-Fiction in Deutschland, wenn man jetzt zum Beispiel Kurt Laßwitz oder Christian Haugens, Friedrich Freskers und Paul Gurk nennen möchte. Die SF in Deutschland konnte Mitte der 50er Jahre sogar den ersten deutschen Science-Fiction-Club erleben. Erste Conventions wurden tatsächlich abgehalten und einige Verlage wagten im Kleineren das Experiment Science-Fiction-Buch. Die vier Säulen der Science-Fiction, kann man sagen, bildeten damals die Leihbüchereien, die Heftromane, die Fanzines. Jener Heinz-Jürgen Galle erwähnt, dass 1962 schon 45 Amateurpublikationen unterwegs waren. Das war mir völlig fremd. Und natürlich das Taschenbuch. Und darum geht es heute. Was ein Taschenbuch ist, seine Geschichte und wie es schließlich Einfluss auf die Verbreitung der SF findet und hat, das ist heute unser Thema. Und Tristan, wir überlassen dir das Feld. Wir sind gespannt.
Ja, damit es überhaupt dazu kommen konnte, dass Taschenbücher produziert wurden, war eine Erfindung des frühen 19. Jahrhunderts nötig, die Schnellpresse, der Rotationsdruck, den dann vor allem ein Christian Bernhard Tauchnitz in Leipzig für sich genutzt hat. Der hatte nämlich festgestellt, dass es in Leipzig sehr viele britische Touristen gab. Und die kamen häufig bei schlechtem Wetter. Und dann hatten sie Langeweile. Und so kam er auf die Idee, ihnen Literatur zu günstigen Preisen in ihrer Muttersprache anzubieten. Und so kam es dann 1841 zu der Collection of British and American Authors, kurz die Tauchnitz-Edition, die sehr erfolgreich war, in 60 Jahren ungefähr 4000 Bände. Und schon da hat sich abgezeichnet bei diesem Vorläufer des heutigen modernen Taschenbuchs, dass der Vertriebsweg ähnlich war. Denn auch diese Tauchnitz-Edition wurde vor allem an Bahnhöfen vertrieben. Allerdings war diese Reihe nicht so richtig erfolgreich in Deutschland. Studenten haben darauf zurückgegriffen, aber eben vor allem englischsprachige Touristen. Das Pendant in Deutschland, das wesentlich erfolgreicher war, war dann eben der Reclam Verlag. Die nächste zentrale Station beim modernen Taschenbuch haben wir dann in den 30er Jahren mit der Gründung von Penguin Books in London. Es gab dann noch ein paar vereinzelte Versuche, Taschenbücher in Europa ja zu etablieren, aber so richtig kam dann der Durchbruch 1950 mit den bekannten Rororo-Taschenbüchern. Die hatten einen Vorläufer ein paar Jahre zuvor mit den Rororo-Romanen. Rororo, Rowohlts Rotationsromane, eben der Rotationsdruck. Das war vor allem geschuldet, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ein ungeheurer Buchdurst da war. Die Leute wollten lesen, sie wollten frei lesen, sodass Bücher in großer Menge zu günstigem Preis produziert werden mussten. Und da waren auch Auflagen von 50.000 Stück keine Seltenheit und die wurden Rowohlt schlicht aus den Händen gerissen. Immer mehr Verlage zogen nach. So in den 60er Jahren fingen wirklich mehrere Verlage an, sich auch auf das Taschenbuch verlegen. So richtig gemocht hat das Taschenbuch zu Beginn eigentlich keiner. Das war so ein Zwiespalt zwischen einer Demokratisierung des Lesens und natürlich dem Verfall des Abendlandes und der Lesekultur. Das ist ein Phänomen, das sehen wir auch heute mit den E-Books, die zunehmend natürlich auch auf das Taschenbuch Druck ausüben. Aber auch hier ist die die Argumentation ähnlich. Auf der einen Seite, Lesen wird leichter zugänglich, ist günstig zu haben, und auf der anderen Seite, das Kulturgutbuch geht kaputt. Das Taschenbuch zeichnet sich nicht nur, dieses moderne Taschenbuch der Nachkriegszeit zeichnet sich nicht nur durch sein Format aus, dass es eben in die Tasche passt und dass es ein Pappeinband hat und eine Klebebindung, sondern eben vor allem auch zunächst dadurch, dass es sehr, sehr große Auflagen hat, dass es am niedrigen Preis angeboten wird, dass das Taschenbuch häufig in Serien erscheint, mit regelmäßigen Neuerscheinungen, und dass es auch von, sagen wir mal, überschaubarer Qualität ist. Das ist zumindest die Ausgangslage der Taschenbücher. Diese Kriterien, die man so für das frühe Taschenbuch herausbilden kann, um es zu definieren, die weichen mit der Zeit immer stärker auf. Und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf die Science-Fiction-Taschenbücher.
Ja, die Science-Fiction-Taschenbücher haben auch in ganz kleiner Auflage angefangen. 1948 mit den Bärenbüchern ging das los. Dann kam die bunte Reihe. Und 1950, wie du schon gesagt hast, Rowolds Rotationsroman, 3R. Und Berliner Taschenbücher, Taschenjuniorbücher, immer wieder drängten sich kleinere Auflagen von Science-Fiction-Titeln da rein. Und ja, wie du sagtest, der Lesehunger nach 45, man konnte frei lesen, es gab keine Listen unerwünschter Literatur mehr, der ging ja Hand in Hand mit diesem Weltraumenthusiasmus der Amerikaner in den beginnenden 50er Jahren. Und das ist ein interessantes Phänomen, denn Science Fiction war den Amerikanern nicht ganz so unbekannt wie den Deutschen zu dieser Zeit.
Das stimmt absolut. Und die kleinen Gehversuche im Bereich der Science Fiction Taschenbücher stehen natürlich auch ganz stark den Heftserien gegenüber.
Ja.
Also gerade die 50er Jahre, auch noch, sagen wir mal, die erste Hälfte der 60er Jahre ist noch wesentlich stärker von den Heftserien geprägt als vom Taschenbuch. Und erst dann setzt sich so langsam das Taschenbuch gegenüber den Heftserien durch. Also wenn man sich das mal von den Zahlen anguckt, kann man wunderbar sehen, dass es die Heftserien so mit der Zeit immer weniger werden. So der Koloss Perirodan, der bleibt irgendwie immer da. Und dann kommen aber immer Stück für Stück immer mehr Science-Fiction-Serien dazu im Taschenbuchformat.
Weil das wahrscheinlich da auch dem Science-Fiction-Taschenbuch auch immer noch im Wege gestanden hat, dass schon die Heftromane keinen besonders guten Ruf hatten. Und dieser Ruf wurde dann wahrscheinlich auch mit ins Taschenbuch genommen. Du hast auch schon eben Perirodan erwähnt. Das ist ja auch so eine typische Heftserie. Ja, und das hat dann auch irgendwann einfach gewechselt zum Möwig Verlag. Und die haben dann eben dann Perirodan als Taschenbücher rausgebracht.
Ganz genau, ja. Wobei die witzigerweise dann auch später noch die Playboy-Science-Fiction-Taschenbücher rausgebracht haben.
Das war auch noch so eine Reihe. Ja, stimmt.
Das ist ein bisschen despektierlich, vermutet man, wenn man sie liest. Aber das sind tolle Sachen drin.
Ja,
die Science-Fiction-Taschenbücher.
Jugo-Preisträger und alles möglich. Das waren vor allem Kurzgeschichten, diese Playboy-Science-Fiction. Da haben die einfach sehr, sehr gut dotierte und nominierte Science-Fiction-Geschichten aus Amerika bzw. England veröffentlicht.
Das war raffiniert von denen gemacht, ja. Ja, die Dominanz der englischen, vor allen Dingen natürlich der amerikanischen Autoren im Bereich der Science-Fiction, das war ja, das war ja klar, dass da viel mehr amerikanische Autoren als irgendwas durch die Gegend schrieb. Was ich interessant finde in dem Zusammenhang, das weiß jeder Science-Fiction-Fan natürlich, dass viele deutsche Autoren sich amerikanisch klingende Namen zugelegt haben, Pseudonyme, wie natürlich Clark Dalton ist eins der bekanntesten Beispiele, dessen Erstling erst dann wirklich genommen wurde, als er seinen deutschen Namen Walter Ernsting in Clark Dalton umnannte und dadurch Akzeptanz fand, weil die Leute glaubten, es sei ein amerikanischer Schriftsteller. Das ist sehr verkürzt dargestellt. Ja, aber das Phänomen gab es oft. Was auch interessant ist, dass, wie heißt er?
Hans Dominik.
Nee, den meine ich gar nicht. Aber sag du mal was über Hans Dominik.
Mir ist eben nur eingefallen, als es darum ging, wie die Science-Fiction von Amerika nach Deutschland geschwappt ist und dass in Amerika das Taschenbuch schon längst etabliert war, während hier in Deutschland es noch einen langen Weg vor sich hatte. Also Hans Dominik, ich habe Bücher von ihm aus den frühen 50er Jahren. Das ist alles noch Hardcover. Das sind schöne, gebundene Leinenbücher. Und da war er eben auch noch nicht auf diesem Taschenbuchtrip. Später bei Heine, die hatten dann ihre Klassik rein. Da ist dann Hans Dominik konsequent als Taschenbuch erschienen. Aber so in den ersten Nachkriegsjahren waren tatsächlich noch von ihm diese Hardcover-Bände im Schwange.
Was man erwähnen kann, ist, dass 1960 zwei Verlage mit Science-Fiction Taschenbüchern einstiegen. 1958 hat der Heine Verlag das Geschäft mit Taschenbüchern entdeckt und unter der schlichten Bezeichnung Heine Bücher haben sie Taschenbücher veröffentlicht. Das ging wahnsinnig schnell. Das sind unglaublich viele Titel, eine wahnsinns hohe Auflage. Und im Februar 1960, glaube ich, war es, da kamen die Triffids heraus von John Windham. Auch ein sehr bekanntes Buch. Und gleichzeitig zog aber auch der Wilhelm Goldmann Verlag 1960 mit Science-Fiction-Büchern nach.
63.
Also, 62.
Die Weltraumtaschenbücher, ja.
Ja, genau, die Weltraumtaschenbücher. Ein unternehmerisches Wagnis nennt das Herbert W. Franke in einer Anthologie. Und ich finde, es ist nach wie vor interessant, dass bis heute, obwohl Science Fiction sich massenmedial etabliert hat, die Leute immer noch nicht genau wissen, was man damit anfangen soll. Aber die Taschenbücher wirklich allgegenwärtig sind.
Ja, vor allem, ich finde das Spannende, dass ja da eigentlich zunächst mal zwei Nischen zusammenkommen. Also das Taschenbuch, das zunächst sehr, sehr naserümpfend betrachtet wird, das sind keine richtigen Bücher, man hat einen gewissen Anspruch an Bücher, weil Bücher natürlich auch Kulturgut sind und Kultur fängt natürlich erst ab einer gewissen Höhe an. Und dann kommt auch noch diese Science-Fiction dazu, die aus diesen Schundheften herkommt. Und dass das so, also dass diese Doppelnische so gut einhergeht. Denn finde ich ganz spannend, denn genügend Verleger haben gesagt, naja, okay, Nische, aber wir ziehen es durch.
Nicht ja, weil es sich verkauft hat, klar.
Weil es sich verkauft, ganz genau, ja.
Und dennoch ist es aus der Nische nicht so richtig rausgekommen. Also ich meine, wenn ich jetzt in Buchhandlung gehe und wenn es überhaupt einen Science-Fiction-Bereich gibt, dann kann ich die Hälfte erstmal beiseite tun, weil das ist Fantasy. Nach meinem Gefühl steht da auch gar nicht so viel an Science-Fiction-Taschenbüchern. Also ich habe stark das Gefühl, dass die Science-Fiction-Bücher zwar ihre Leserschaft hatten und haben, auch eine sehr treue Leserschaft, die auch es schafft, immer einen gewissen Nachwuchs zu bekommen, aber die dennoch Nische sind.
Ja, also so die richtige harte Science-Fiction findet man tatsächlich relativ selten. Bleiben wir ruhig mal bei diesem Beispiel Bahnhofsbuchhandlung. Das stimmt, da gebe ich dir recht, das ist relativ viel Fantasy-lastige Science-Fiction oder es sind so Serien Warhammer etc., die aus anderen Bereichen irgendwie rübergenommen wurden. Aber auch da muss man sagen, das verkauft sich eben am besten. Und Taschenbücher haben sich bestimmt immer sehr gut verkauft. Auch die Ro-Ro-Ro-Bände haben sich verkauft. Diese Kritik, die du ansprichst, die kam wahrscheinlich immer aus einer anderen Richtung. Die kam immer von so einer Richtung, die weiter oben die Messlatte angelegt hat, wo so ein bisschen auch dünkelhaft auf dieses plebejische Taschenbuch geguckt wurde. Das sind alles absurde Kriterien. Man sieht das auch daran, dass die Ro-Ro-Ro-Bücher heute Sammelgut geworden sind. Also da gibt es besonders diese Leinenrücken, die werdet ihr auch kennen. Ich habe auch einige hier stehen. Die sind auch sehr schön mit diesen dünnen Leinenbändchen, Leinenstreifen am Rücken. Ja, das ist heute anerkanntes Sammelgebiet, Ro-Ro-Ro, Leinenrücken. Kann man bei Wikipedia eingeben, kommst du sofort zu zig Einträgen.
Ich finde es interessant, dass dieses Herabblicken auf das Taschenbuch, weil es mit dem Hardcover-Buch nicht vergleichbar ist, wiewohl der Goldmann-Verlag und viele andere, Ro-Ro-Ro-Verlag und Heine-Verlag, immer wieder Weltliteratur und ganze Klassiker-Serien herausgebracht haben, die es auch Leuten mit dem nicht so hohen Einkommen ermöglicht haben, sich solche Sachen zu kaufen und es schnell und in der Masse zu produzieren. Dass natürlich die Qualität des Papiers nicht überragend war, das kann man heute feststellen, wenn man sich solche alten Schätzchen anguckt. Was mir auch aufgefallen ist, ist das Druckbild. Die haben wahnsinnig viel versucht, auf eine Seite zu klatschen mit einer unglaublich kleinen Schrift. Heute macht man das nicht mehr. Heute bläht man das auf, lässt sehr viel Platz auf der Seite, um das Ding dicker aussehen zu lassen.
Ja, es musste billig produziert werden, ne? Also das war,
ja.
Und gutes Papier war gerade in der Frühzeit natürlich ungeheuer knapp. Und dieses Kriterium der etwas schlechteren Qualität, das ist zum Beispiel eines der Kriterien, die für Taschenbücher heute überhaupt nicht mehr gelten. Also viele von diesen klaren Taschenbuchdefinitionen, die greifen heute nicht mehr. Also genauso wie hohe Auflagen. Also dadurch, dass der Taschenbuchmarkt massiv überflutet wurde mit Neuheiten, sind einfach die Auflagen immer kleiner geworden. Und mittlerweile rudern ja auch die Verlage sehr stark zurück, was einfach die Neuheitenanzahl angeht, weil sich der Markt so ein bisschen angefangen hat zu kannibalisieren. Und mittlerweile steht das Taschenbuch dem Hardcover in Sachen Qualität in nichts mehr nach. Also es gibt heute eigentlich keinen Grund mehr, über das Taschenbuch zu schimpfen oder schlecht zu denken.
Da fallen mir gleich zwei Beispiele ein, die Inseltaschenbücher und Taschenbücher aus dem Fischer Verlag, die recht gut verarbeitet sind.
Ja, und als ein nennenswertes Beispiel muss ich jetzt hier schon erwähnen, wir werden nochmal extra darauf zu sprechen kommen, da würde ich auch Andy Weirs Der Marsianer im Heine Verlag erwähnen. Ne? Das ist eine Breitklappenbroschur, das ist ein sehr angenehmes Schriftbild, also das ist überhaupt nicht so, wie du das vorhin gesagt hast, was noch für diese alten Bände zutraf, dass das so eine ganz enge, gedrängte Schrift ist. Soweit ich weiß, ist das auch in der Form die Erstveröffentlichung. Also es war nicht so, dass es erst ein Hardcover gab und dann diese
Zucht,
ne? Also da sieht man auch, dass es einfach eine eigenständige Veröffentlichungspolitik schon ist. So wie du das auch angedeutet hast, Tristan, eben. Der Markt hat sich einfach auch gewandelt und so wie wir es noch wahrscheinlich aus den 1980er und 90er Jahren kannten, dass schön erst das Hardcover auf den Markt kam für 45 D-Mark. Ein halbes Jahr später folgte die Taschenbuchausgabe für nur halb so viel. So ist es ja nun auch nicht mehr.
Das stimmt. In den letzten, ich glaube, 4, 5 Jahren ist es so, dass diese Klappenbroschur als Erstausgabe sehr, sehr häufig geworden ist. Ja. Ich habe da heute noch mit einer Kollegin drüber gesprochen. Mir ist das zum ersten Mal wirklich aufgefallen bei dem Roman von Jussi Adler-Olsen. Ich glaube, Erbarmen war das, dass das in dieser Klappbroschur rauskam. Und viele Verlage haben zeitgleich nachgezogen mit diesem Format. Treffen wir jetzt bei den Novitäten sehr, sehr häufig an. Dieses Zwischending zwischen dem echten Taschenbuch und einem Hardcover. Und wie du schon im Fall Andy Weir völlig richtig sagtest, das ist ein angenehmes Lesen damit.
Ja, das ist auch so ein, weiß ich nicht, ob das UV-Lack beschichtet ist. Also es ist wirklich sehr, sehr gut verarbeitet. Es ist sehr gutes Druckergebnis einfach, Druckprodukt.
Ja, zumal ich glaube, dass die Verlage mit den Taschenbüchern und Paperbacks und Broschüren es sich auch einfach nicht mehr leisten können, da in der Qualität auch nur ein bisschen hinterherzustehen. Weil ich glaube, mittlerweile ist einfach die Preisstruktur so, dass wenn ich wirklich das Buch haben möchte, dann kann ich mir auch das Hardcover leisten. Diese Preisdiskrepanz zwischen Taschenbuch und Hardcover ist nicht mehr, finde ich, so krass wie früher.
Ja, und wie sieht es beim E-Book aus? Das würde mich jetzt mal bei euch beiden interessieren. Bleiben wir mal bei diesem Beispiel Andy Weir. Wie groß ist da für euch der Anreiz, das eben als Printversion zu kaufen? Oder seid ihr eher bereit zu sagen, nee, das nehme ich als E-Book, das ist für mich einfach nur Lesestoff, das ist ein Abenteuerroman, den Begriff habe ich jetzt schon gehört. Ja. Und das muss ich nicht unbedingt bei mir stehen haben.
Hui, sehr gute Frage. Tristan?
Ich finde, also für mich ist das E-Book für mich persönlich kein Konzept, das aufgeht. Weil ich finde, der Preisunterschied vom E-Book zu einem Taschenbuch relativ, also wirklich hauchdünn ist. Und dafür habe ich das Produkt, das ich käuflich erworben habe, aber nur eingeschränkt. Wenn ich ein Buch kaufe, dann ist es meins, dann kann ich darin rummalen oder ich kann es verleihen, verschenken, ich kann es auch ganz, ganz, ganz oft verleihen. Das kann ich mit einem E-Book nicht. Und da greift das E-Book für mich nicht.
Ich muss da ganz ehrlich zu sagen, es kommt auf den Einzelfall an. Das klingt furchtbar, aber bei manchen Taschenbüchern, direkt als Taschenbuch erscheinen, habe ich das Gefühl, das lese ich einmal und dann nie wieder. Dann ist für mich die Sache E-Book klar. Ich will es als E-Book haben. Bei Andy Weir in diesem speziellen Fall war es anders, denn das Buch ist an sich schon wundervoll. Aber bei vielen Sachen, die ich mir kaufe, also ich habe jede Menge Taschenbücher zu Hause, was daran liegt, dass die Texte, die Science-Fiction-Texte, die Fantasy- und Horror- und Hardboiled-Sachen, die bekomme ich nicht anders. Also habe ich einen riesen Batzen voller alter Taschenbücher von den 60er bis zu den Mitte 90er Jahren. Weil ich diese Texte haben möchte. Kommt heute was Neues raus? Gutes Beispiel dafür, Greg Bears Das Schiff. Gab es als Taschenbuch, hatten wir im Laden für einen Zehner. Wunderbar. Aber ich habe mir überlegt, naja, es ist ein dicker Schinken von knapp 400 Seiten. Der steht dann bei mir im Regal rum. Ich war kurz davor, es als E-Book zu kaufen und habe das gebrauchte Taschenbuch dann für einen Euro irgendwo rumliegen sehen. Da war die Sache klar. Aber jetzt neuere Sachen, da hadere ich mit mir, da denke ich wirklich lange drüber nach, in welcher Form ich es haben möchte. Meine Perry Rhodan Heftromane, obwohl ich mit Heftromanen groß geworden bin und sie geliebt und gesammelt habe, die aktuellen Perry Rhodan Hefte lasse ich mir als E-Book kommen. Die habe ich nicht mehr im Print.
Ja, wenn du sie nur einmal liest und wenn auch die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass du damit irgendwie arbeiten willst, dass du da zurückgreifst, dass du irgendwie eine Suchfunktion benötigst, dann kann ich das auch voll und ganz nachvollziehen. Anders ist es jetzt bei mir zum Beispiel bei so einem Buch wie I Am Providence, der Lovecraft-Biografie. Das ist sinnvoll, sowas auch als E-Book zu haben. Ich meine, es ist auch schön, es als Printbook zu haben, aber da ergibt sich eben der Vorteil dieses E-Books-Formats, weil man da mit einer Suchfunktion ganz gezielt vorgehen kann.
Das heißt, du würdest E-Book eher für ein Arbeiten mit Büchern vorziehen. Also für
Ja.
reine, reines Entspannungslesen, da würdest du denn eher auf das haptische Produkt zurückgreifen.
Nein, unter anderem
So.
auch, wenn ich einfach nur lesen will, dann. Und ich weiß, das Buch gibt mir jetzt nicht so viel. Das sind gerade Neuerscheinungen. Also es ist eigentlich so wie bei Mirko, dass ich sage, alles, was antiquarisch ist, da habe ich auch ein Interesse dran, das zu besitzen. Teilweise sind das auch ästhetische Gründe. Da kann ich gleich drauf zu sprechen kommen. Ansonsten sowas wie Andy Weir, das wäre eine Option. Ich habe das Buch noch nicht, aber ich bin am Überlegen. Vielleicht lege ich es mir auch einfach als E-Book zu.
Aber also jetzt mal der Blick des Historikers, irgendwann werden ja auch die Sachen, die heute Neuerscheinungen sind, in 20, 30, 40 Jahren antiquarisch sein. Und dann will man sie vielleicht doch nochmal haptisch haben.
Ja,
Ja,
richtig,
aber
aber das
dann
hat die
das.
Generation, die betroffen ist, seit
Ja.
jeher einen Teufel geschert. Das war wie mit den Rororo-Bänden. Niemand hat die angefangen in den 50er Jahren zu sammeln. Die wurden dann Jahrzehnte später erst, hat da überhaupt begonnen, sich so ein Sammelgebiet zu etablieren. Also mit dieser Erkenntnis lebe ich, das ist für mich auch okay. Nach mir die Sintflut und
Ja, bei mir ist es ein schlichtes Platzproblem. Ich
Ach, Platz.
ja, ich weiß, das habe ich auch mal eine Zeit lang gesagt, dass das nicht relevant ist. Aber ist es mittlerweile. Und ich besorge mir so viele alte Taschenbücher. Alleine die ganzen Heine-Anthologien, Asimov's Magazine of Science Fiction und das Heine Science Fiction Jahr und auch diesen Brecher hier, das Science Fiction Jahr, das Jahrbuch dazu. Das sind alles Sachen, die werde ich im Print haben und egal wie dick sie sind, werde ich sie auch im Print behalten. Das hat ja schon fast traditionalistische Gründe. Diese Taschenbücher, diese Science-Fiction-Taschenbücher aus allen möglichen Verlagen, die wir schon erwähnt haben, sei es Ullstein, sei es die Utopia-Bände, die Terra-Taschenbücher, Galaxy, wenn man das hat, dann ist das ein nostalgischer Begriff. Ich habe das mal oder Twitter das hin und wieder immer, dass ich sage, ich bin Science-Fiction-Fan, weil ich ein Nostalgiker bin. Diese Sachen erinnern mich an die späten 70er, frühen 80er Jahre. Einkaufen, damals noch bei Divi, das nennt sich heute Real. Ja, ne? Genau. Da lagen die Dinger auf Wühltischen rum für eine Mark oder dergleichen. Und es waren alleine die Cover, die mich so angesprochen haben. Ich habe neulich in einem Ramschladen ein Buch von Carl Herbert Scheer gefunden. Ich glaube, Und die Sterne bersten heißt es. Und das nostalgische Gefühl, was aufkam, war, da war noch ein alter Divi-Aufkleber, ein Preisaufkleber drauf. Ja, das musste ich natürlich haben. Ich musste es haben. Das ging nicht an. Also wenn ihr eure Science-Fiction-Taschenbücher loswerden wollt, besorgt euch alte Divi-Aufkleber, klebt die drauf und legt sie mir vor. Ich kaufe das.
Ja, das wäre auch noch ein interessantes Sammelgebiet, Bücher nach irgendwelchen Etiketten zu sammeln.
Ja, aber das ist ja auch das Besondere bei Taschenbüchern, dass man sie eben bei Divi gefunden hat. Also gerade das Taschenbuch hat ja immer versucht, auch andere Vertriebswege zu nutzen, wie eben über Bahnhofsbuchhandlungen, Kiosk und auch große Kaufhäuser.
Ja.
Und da frage ich, also gerade bei diesen Vertriebsdingen frage ich mich, das ist ja schon eine Besonderheit beim Taschenbuch, inwieweit diese recht eigenwillige Art des Vertriebs gerade für die Science-Fiction-Taschenbücher zuträglich war. Ob dadurch eventuell eine stärkere Aufmerksamkeit überhaupt auf dieses Thema Science-Fiction gezogen wurde, weil eben das Kind, der mit beim Einkaufen ist und auf einmal feststellt, ach, die Bücher, die sehen aber lustig aus, haben coole Cover, will ich haben. Und ob darüber auch einfach eine gewisse Wirkung stattgefunden hat. Denn irgendwo finde ich es schon markant, dass die Erfolgsgeschichte des Taschenbuchs einhergeht auch mit der Erfolgsgeschichte der Science-Fiction in Deutschland. Und irgendwo muss da ja ein Verknüpfungspunkt sein.
Definitiv. Definitiv. Es sind die Cover gewesen. Bei mir waren es die Cover von Perry Rodan oder die Titel alleine schon. Wenn man sich von den, was haben wir, 2760, 70 Heftchen bis jetzt, aktueller Stand ungefähr, ja, wenn man sich da die Titel anguckt, greif in irgendeinen Zyklus rein, du findest 15, 20 Titel mit einem Titelbild dazu, wo du das Heftchen gar nicht lesen musst, weil das so treffend mit dem Titel beschrieben wurde. Völlig egal, ob die Story in deinem Kopf dann mit der Story zusammenfällt, die in dem Heftchen auftaucht. Es ist egal, die haben die Fantasie angeregt. Meine zumindest.
Ja.
Und das nicht schlecht. Ich fand einfach, das ist wahnsinnig viel über das Titelbild hat da funktioniert.
Ja, zweifelsohne. Und da kommen wir wirklich auch zu einem sehr, sehr interessanten Aspekt, gerade in Deutschland zu der Gestaltung, zu der Umschlaggestaltung von Taschenbüchern. Die Serie ist vorhin schon gefallen. Du hast es gesagt, Tristan, Goldmanns Weltraumtaschenbücher. Das sind für mich persönlich meine Highlights, was die Umschlaggestaltung betrifft. Und zwar sind das etwas mehr als 100 Bände. Und die sind alle komplett von dem Illustrator Eike Volkmar gestaltet worden. Das ist ein Illustrator, der ist in der Türkei geboren, lebt mittlerweile in Deutschland, ist in den 1930er Jahren geboren. Und diese Cover sind wirklich wunderschön. Ich habe hier zum Beispiel vor mir liegen John Wyndham, die Kobaltblume und Michael Moorcock, Eiszeit 4000. Das waren immer sehr bunte Cover. Die waren in so einer Spritz- oder Sprühtechnik hergestellt. Es sind ganz häufig geometrische Körper und Muster finden in den Motiven Verwendung. Also das war schon so eine Mischung aus teilweise noch gegenständlich und teilweise ging es schon wieder ins Abstrakte. Also komplett anders als diese Frank Frazetta oder Boris Vallejo-Schiene oder auch die Perry Rodan-Illustration, sondern das war schon so ein bisschen arty auch. Und es ist ein Zitat von dem Verleger Wilhelm Goldmann auch überliefert, als er die Arbeiten von dem Volkmar gesehen hat, soll er gesagt haben, so sieht es aber im Weltraum nicht aus. Was ihn aber nicht davon abgehalten hat, weil er wusste natürlich, dass er da einen guten Mann am Start hatte, ihn eben diese mehr als 100 Bände gestalten zu lassen. Also das ist auf jeden Fall auch so ein Sammelgebiet und da kann das E-Book nicht gegen anstinken, gegen diese Cover, die auch als gedruckte Umschläge in der Hand zu halten. Klar, man kann sie einscannen, diese Bilder, aber das ist nicht dasselbe. Also diese Goldman-Taschenbücher finde ich sehr schick, die sind sehr edel.
Ja, das stimmt schon. Man erkennt Science-Fiction-Taschenbücher sehr stark als solche am Titelbild. Und zwar unabhängig, ob da jetzt Raumschiffe oder Weltraummonster oder dergleichen drauf sind, sondern wirklich einfach von der Art der Gestaltung. Das ist
Ja. Und kennt ihr
krass.
das neue Programm, das Heyne jetzt gemacht hat? Die haben ja jetzt wieder angefangen, Science-Fiction-Klassiker aufzulegen. Und das ist in meinen Augen eine recht gewagte Gestaltung auch, weil da gehen wir nur wirklich so sehr in den Bereich des Abstrakten hinein. Aber es ist auch so, wie du sagst, Tristan, man kann das auch als Science-Fiction erkennen. Allerdings mit ein bisschen Hintergrundwissen oder vielleicht mit einer gewissen ja, kulturellen Auffassungsgabe. Also da be bewegt man sich wirklich schon weit weg von dem, was über Jahrzehnte gängig war in dem Bereich.
Ja, definitiv. Es hat, glaube ich, in diesem Jahr in der Fantastisch einen zweiseitigen Verriss über diese Cover gegeben. Und das vollkommen zu Recht. Ich weiß nicht, wie oft die das Design gewechselt haben, aber das, was die uns da jetzt vorlegen, gefällt mir überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Aber ebenfalls Heyne Verlag, die Bibliothek der Science-Fiction-Literatur, das sind diese weißen Bände mit ausgewählten Science, die sind toll. Also da gefällt mir die Covergestaltung auch, obwohl es nur ein quadratischer Ausschnitt vorne drauf ist mit einem kleineren Bild. Dennoch merkt man dem Ganzen noch eine gewisse, ja, Klasse an.
Ja, das waren 105 Titel insgesamt und es ist gut, dass du gerade diese Reihe erwähnst, weil das ist auch eine der wenigen Taschenbuchreihen, obwohl es in den 80er Jahren gängig war, die mit Innenillustrationen ausgestattet
Ja.
waren. Und das freut mich besonders, dass wir das hier an dieser Stelle erwähnen, weil da sind wirklich sehr viele Arbeiten, auch von dem Wiener Illustrator Johann Peterka dabei, den ich Anfang dieses Jahres kennengelernt habe und mit dem ich nun auch schon eine Freundschaft verbinde. Und das sind einfach tolle Arbeiten. Und Johann, der hat für Heyne Bastei Lübbe in ungefähr 30 Jahren hat er so viele Sachen illustriert. Und man findet diese Sachen noch, wenn man sie auf Flohmärkten irgendwo sieht oder in Bücherschränken. Also guckt immer mal rein in Bastei Lübbe Heyne Bücher aus diesem Zeitraum. Ihr werdet immer wieder auf Innenillustrationen stoßen und da sind ganz viele von Johann dabei. Allerdings sind diese Coverbilder, die du erwähnt hast, die sind jeweils nicht von ihm. Er hat tatsächlich immer nur innen diese Schwarz-Weiß-Sachen gemacht.
Da fällt mir spontan eins meiner absoluten Lieblingsbücher ein, von Michael Moorcock, Eric von Melanie Bonnet. Da sind die auch bisweilen Cover-Illustrationen, nein, Innenillustrationen, die jetzt nicht von Johann stammen, aber auch das ist eine sehr stimmungsvolle Sache. Und was mir an den Taschenbüchern immer wieder gefallen hat, das haben natürlich die Hardcover auch gehabt, aber Taschenbücher, naja, die konnte ich mir leisten, waren Karten. Karten, also, ne? Ist, was ich
Wie
meine.
Tolkien oder was?
Landkarten,
Ja, okay.
Landkarten. Großartig.
Ja.
Das ist ja auch drucktechnisch nur eine Sache. Das muss man herstellen. Und wenn dann die Falz drüber geht, ist das ganz besonders ärgerlich. Aber solche Karten in Taschenbüchern habe ich immer geliebt.
Ja, Karten sind absolut großartig. Also ich liebe sie vor allem in Fantasy-Büchern. Aber das ist immer großartig, weil man, gerade wenn solche Karten am Anfang des Buches sind, man verbringt schon mal irre viel Zeit damit, bevor man überhaupt anfängt zu lesen, diese Karten zu studieren. Das ist großartig.
Ich studiere auch lieber Karten von imaginären Ländern als von Dingen, wo ich hinfahren kann. Ich kenne mich ja Mittelerde besser als hier meine Umgebung.
Also es gibt einen Roman, da gehört die Karte sozusagen zum Buch dazu. Und wenn sie nicht mit abgedruckt wird, dann ist das eine Schweinerei. Und zwar ist das die andere Seite von Alfred Kubin, der seinen eigenen Roman natürlich auch illustriert hat. Und er hat auch eine Karte von diesem Traumreich gezeichnet. Und meistens ist sie auch dabei. Aber wenn sie mal nicht dabei ist, das ist schon wirklich fahrlässig, bei diesem Buch diese Karte nicht mit beizugeben.
Ich habe da eine andere lustige Sache und zwar aus dem Möwig Verlag von Philip K. Dick, Joe von der Milchstraße, The Galactic Pot Healer heißt das Ganze und hat vorne eine Cover-Illustration, die mir sehr merkwürdig vorkam. Als ich den Roman gelesen habe, habe ich dazu keinerlei Verbindung gehabt. Da ist ein Typ drauf, der hat eine Laute umgeschnallt, neben ihm ist ein Otter. dann eine Schildkröte mit Brille und das kam mir bekannt vor. Und definitiv war es keine Illustration zu Joe von der Milchstraße. Und dann habe ich nachgedacht und dann ist mir eingefallen, ja natürlich, das ist der Bannsänger-Zyklus von Alan Dean Foster beim Heine Verlag. Also so Dinger gibt es auch, dass die Cover gestalten, die ganz eklatant überhaupt nichts mit dem Inhalt zu tun haben. Und Joe von der Milchstraße beziehungsweise der Bannsänger ist mein Favoritenbeispiel dafür.
Ja, das war vor allem auch in Amerika gang und gäbe. Die haben einfach irgendwelche Illustrationen gekauft, weil sie irgendein thematisches Feld bedienen mussten. Und ob das was mit der Geschichte zu tun hatte, war im Prinzip völlig egal. Von daher sind natürlich, das ist eben dieses Beispiel, was ich mit den Weltraum-Taschenbüchern von Goldmann erwähnt habe. Es ist immer da, von einer guten Gestaltung auszugehen, wo so ein Auftrag exklusiv an Gestalter respektive Illustrator vergeben wird, der nur allein für dieses Buch gestaltet.
Ich denke, das ist tatsächlich auch dem Verkaufen in Kiosken und bei Divi geschuldet, wenn da so ein Buch eben mit allem Möglichen an Reklame und Bunten und Blink-Blink konkurrieren muss. Dann muss so ein Titelbild natürlich auch ein bisschen was hergeben. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man auch oft genug auf diesen Effekt setzt, diesen Kauf-mich-Moment und dafür so, naja, den Zusammenhang mit dem Inhalt des Buches manchmal vielleicht ein bisschen hat hinten überkippen lassen.
Also ein Knaller in der Hinsicht hat sich auch Möwig geleistet mit den Peri Rodan Planetenromanen. Und zwar habe ich zwei vor mir liegen. Der eine heißt Planet unter Quarantäne von Ernst Vlacek, spricht man den, glaube ich, aus. Und der andere Die letzte Waffe der Meister von H.G. Evers. Und beide haben dasselbe Coverbild vorne drauf. So ein zweiköpfiger Hund, so ein Tiger und irgendwelche asiatisch aussehenden Gestalten.
Ja, die Peri Rodan Planetenromane, die haben teilweise schon recht gewagte Cover.
Ja, aber dass man also, einfach für zwei verschiedene
Romane. Ja, gut.
Wenn es doch schon einmal funktioniert hat, gab es auch genau. Ein zweites Mal.
Das ist im Berufsalltag erlebe ich das viel zu oft, dass Leute sich das Buch ansehen und es kann das beste Buch des Jahres sein. Wenn das Cover nicht genehm ist, wird es nicht gekauft. Oder mit nur ganz unglaublicher Überzeugungskraft. Das ist ein Alltagserlebnis. Und das finde ich manchmal von den Marketingabteilungen der Verlage doch ziemlich fahrlässig gemacht, wo klar ist, so ein Cover, das stößt die Leute ab und trotzdem ist es ein guter Roman, aber es hat keine Chance, es besteht nicht.
Ja, abstoßen und nicht bestehen. In dem Zusammenhang ein schönes Beispiel sind natürlich auch die DTV-Taschenbücher, die über 30 Jahre von 1961 bis in die 1990er Jahre von dem Schweizer Grafiker Celestino Piatti gestaltet worden sind. Er hat von 1922 bis 2007 gelebt und die genaue Zahl kennt man gar nicht, wie viel Buchumschläge er für DTV gemacht hat, aber es sind mehrere tausend gewesen. Irgendwo schwirrt die Zahl von um die 6.000 rum. Man muss dazu sagen, er hat nicht nur die Buchumschläge gemacht, sondern er hat im Prinzip über diese mehr als 30 Jahre das komplette Corporate Design von DTV regiert. Er hat Anzeigen, Plakate etc. gemacht und man erkennt diese DTV-Bücher natürlich, diese klassischen. Die waren nach einer ganz strikten Gestaltungsrichtlinie ausgelegt. Es war immer ein weißer Umschlag, es war immer eine rechtsbündige Ausrichtung, es war immer diese recht schnörkellose Berthold-Akzidenz-Grotesk. Und da habe ich auch eine interessante Aussage von einem Vertriebsleiter oder etwas Ähnlichem gelesen, weil die haben, wie gesagt, ab Mitte der 1990er Jahre hat sich das dann so langsam gewandelt. Da war das auch einfach aus der Mode. Da hatte sich das überlebt. Man muss halt in dem Zusammenhang sehen, aus welcher Zeit kommt diese Gestaltung. Das ist noch Nachkriegszeit. Das war diese Zeit so eines schnörkellosen Designs, so ein beruhigtes, sachliches, alles Irrationale, Vermeidende, um so ein bisschen auch dieses banalen, idealistischen Kraft- und Schönheitskult der Nazis etwas entgegensetzen zu können. Also DTV ist da einen ganz anderen Weg gegangen als die klassischen Science-Fiction-Heft beziehungsweise Taschenbuchreihen. Aber es ist auch bei DTV Science-Fiction erschienen. Und in dem Zusammenhang, die hatten nämlich auch dann für uns als Zielpublikum was, die kennt ihr vielleicht auch, das war eine Reihe, die nannte sich DTV Fantastica. Die war im
Ja.
Prinzip genau wie diese
Gut vom Namen,
weißen
ja.
Bücher, nur dass sie schwarz waren. Ansonsten hatten sie auch
Richtig.
diese Grotesk-Schrift, diese rechtsbündige Ausrichtung. Und alle Bilder waren von Piatti gestaltet. Ja, und da sind auch Klassiker erschienen. Teilweise SF, teilweise fantastische Literatur, teilweise Horror. Also findet man auch noch ab und zu die Bände.
Das ist ein interessanter Aspekt. Taschenbücher als Sammlerobjekt. Ja, wenn man sich anguckt, die Geschichte der Science Fiction in Deutschland, utopische Taschenbücher aus dem Gebrüder Weiß Verlag zum Beispiel, eine ganz wichtige Serie. Taschenbücher aus dem Ullstein Verlag, die haben ja später eine Serie begründet. Das war ein Ullstein Science Fiction. Bastei Lübbe, Visionen von heute, Welt von morgen Science Fiction. Das war so eine schwarze Serie. Das sind Sachen, wenn man sich das anguckt, es sind unglaublich viele bekannte Autoren, natürlich die Asimov, Heinlein, Paul Anderson und Philip K. Dick, Autoren, die zum Urgestein der Science Fiction gehören. Viele andere Autoren, von denen man nachher weniger gehört hat. Aber das ist wahnsinnig viel Stoff, wahnsinnig viele Bücher, wahnsinnig viele Geschichten. Das Taschenbuch war die ideale Verbreitungsform dafür. Und ich kenne viele Leute, die mit Reihennummern auf dem Trödelmarkt auftauchen, um diese Sachen vollständig zu sammeln. Und bei manchen Verlagen aus der Frühzeit, aus den 50er Jahren, da werden auch teilweise richtig hohe Preise für verlangt.
Ja, das
Ja.
ist irre, wenn man sich, es gibt so zwei, drei Seiten im Internet, wo so Datenbanken online gestellt wurden mit allen möglichen Science-Fiction-Reihen und allen Büchern, die in dieser Reihe erschienen sind. Einfach diese Fülle ist zum einen der Wahnsinn. Und, wer mal mit Datenbanken gearbeitet hat, weiß, was es auch für eine Arbeit ist. So eine Datenbank vollständig zu haben und zu füllen, da merkt man, da hängen Leute mit Herzblut dran. Das ist Wahnsinn, wie viel das ist. Wahnsinn.
Also eine, auf die ich auch vor kurzem erst gestoßen bin, das ist allerdings keine Datenbank, das ist sf-hefte.de. Da werden diese ganzen deutschen, das hatte ich auch getwittert, vielleicht habt ihr das auch gesehen,
Ja.
da werden eben vor allem diese ganzen deutschen Verlage aufgelistet. Und wie gesagt, ich glaube noch nicht mal, dass das eine Datenbank ist. Das sind einfach nur stinknormale HTML-Tabellen, die der wirklich in so einer minutiösen Arbeit dort eingepflegt hat, die entsprechenden Daten. Das ist, könnte mal wieder so ein bisschen aktiviert werden, also die Informationen, die dort zu finden sind, die sind auf jeden Fall sehr gut, die sind lesenswert, die sind wichtig. Und ja, man kann da auch, so wie du eben gesagt hast, Mirko, wirklich da mit seinen Nümmerken ankommen, mit seiner Liste und dann checken, ah, das ist dann und dann herausgekommen und das gehört zu der Reihe und ab Nummer 3365 hat dann Heine irgendwie das in eine andere Reihe überführt. Also ja, das hatten wir jetzt auch schon. Es gibt da so viele Reihen, man muss da auch erstmal durchsteigen. Es gab gerade bei Heine gab es einmal die Bibliothek der Science-Fiction-Literatur. Das waren diese Klassiker, diese weißen Bände. Dann gab es die Science-Fiction-Classics. Da finden wir so Leute wie Hans Dominik, Edgar Rice Burroughs, Conan Doyle, Die vergessene Welt. Dann hatten die Bücher, da stand einfach nur Heine, das Logo und dann Science Fiction da drauf. Und dann haben die natürlich noch andere Sachen auch ausgeschlachtet. Dann gab es die besten Stories aus The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Das waren dann eben nur Kurzgeschichten, die vor allem aus dem englischsprachigen Raum importiert wurden.
Wenn ich mich hier in meiner Sammlung umgucke, ist der Heine Verlag auch derjenige, der dominierend ist. Also aus dem Heine Verlag habe ich definitiv die meisten Science-Fiction-Bücher. Dicht gefolgt von Bastei Lübbe.
Ja,
Das
das.
spiegelt
aber auch absolut das wieder, was rausgepustet wurde. Also ich glaube, an die beiden ist tatsächlich so schnell keiner rangekommen.
Ja, und ich denke, Heine, die vertreten nach wie vor diesen Anspruch. Das hatten wir auch schon, als wir unsere letzte Gesprächsrunde hatten. Die sind diejenigen, die das Portal Die Zukunft gestartet haben. Damit haben sie sich einfach auch noch mal nachträglich in Erinnerung gebracht, so dass sie die eine der ganz, ganz großen Anlaufstellen für Science Fiction in Deutschland sind.
Und trotzdem haben sie die Philip K. Dick-Serie nicht fortgesetzt bis jetzt. Das ist auch interessant. Das muss ich noch erzählen. Philip K. Dick war Anfang der 2000er, erschien bei Heine mit dem Anspruch, vollständig zu sein. Alles, was an Romanen von Philip K. Dick zu haben war. In einer sehr schönen Covergestaltung, die hatten jeweils eine andere sehr bunte Farbe mit einer geprägten Silberschrift drauf. Die, wenn man das dann wie ein Taschenbuch halt gelesen hat, war diese Silberschrift auch schon schnell weg. Die sind in, ich glaube, zwei Auflagen jeweils erschienen und haben den normalen Preis von 10 Euro, 12 Euro nicht überschritten. Dann plötzlich waren sie weg. Und dann auf Amazon konnte man Preise bezahlen von 76 Euro für ein ganz normales Taschenbuch, eben weil es nur von Philip K. Dick war und weil es nur eine einzige Auflage gab. Innerhalb von wenigen Jahren gab es diesen Wahnsinnspreisunterschied. Das meinte ich vorhin mit Sammlerobjekten. Also es gibt Taschenbücher aus der Frühzeit, für die man richtig tief in die Tasche greifen muss. Und ja, Glück, wer solche findet. Ich selber finde, es wäre ein Unterfangen, eine deutsche Bibliografie der Science-Fiction-Taschenbücher von den 50er Jahren bis jetzt aufzustellen. Ich glaube, ja, trotz aller Datenbanken und trotz wirklich intensiver Fanarbeit von Leuten, die da richtig viel Freizeit investieren, ist das schwer möglich.
Es gibt doch, wie heißt das, die Bibliothek der Science-Fiction, also Bibliothek als echtes Gebäude. Wo sitzen die noch? In.
Was war das?
Irgendwas mit W, glaube ich. Wetzlar.
Ach so, Wetzlar. Ach so, das Wetzlar. Ist ja, aber ja, die genau. Bibliothek der fantastischen Literatur. Also, die ist jetzt nicht nur auf Science-Fiction ausgerichtet, aber die haben auch Science-Fiction. Also, ich weiß, die haben, glaube ich, ein Star Wars-Zimmer oder sowas. aber die sind wirklich, die gehen da ganz vom Gattungsbegriff gehen die sehr weit heran und sagen, das ist fantastische Literatur. Inwieweit da das Verhältnis ist zwischen dem, was ich oder was wir vielleicht als klassische Fantastik und Science Fiction, ne, da sind ja eigentlich auch Grenzen. Ja. Das weiß ich nicht.
Aber ich meine, dass die relativ gut aufgestellt sind. Ich glaube allerdings, dass sie ihren Bibliothekskatalog leider nicht online haben. Denn dann wäre das natürlich auch eine nette Art, sich so eine Bibliografie zusammenzuklauben.
Mhm. Ja, zum Beispiel Heinz J. Galle, den ich schon ein paar Mal erwähnt habe, der arbeitet auch an solchen Projekten. Der hat eine der größten Sammlungen in der Fantastik und der Science-Fiction in privater Hand. Wenn man sich seine Bücher anguckt aus dem Dieter von Regen Verlag in Lüneburg, das sind übrigens sehr schöne Bücher. Das muss man sagen.
Hm? Ja, ja. Ja, auch so ein totales, ja, erzähl mal.
Nein. Ja, die Bücher selber sind schon schön und was der alles in seiner Privatsammlung hat und was der alles aus dem Nähkästchen plaudern kann, das lohnt sich auf jeden Fall. Und da ist eine Menge Informationen, die man holen kann, auch über Taschenbücher.
Das ist so eine Prä-Nerd-Kultur, glaube ich, ne? Also der veröffentlicht auch so ganz exotische Sachen. Aber gut, er findet seinen Leser. Ich finde das auch wunderbar, ich finde das bemerkenswert, aber da sind wirklich auch so relativ frühe, in Anführungsstrichen, Pulp-Sachen dabei, oder? Also so deutsche Serien, von denen noch nie jemand was gehört hat.
Ja, aber es ist auch interessant, dass
es
gab
ja,
die.
Ja, ja.
Hier ist zum Beispiel ein in Köln erschienen, ich glaube in der Uni Köln, ja, kleine Schriften der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln von Heinz J. Galle, populäre Lesestoffe, Groschenhefte, Dime-Novels und Penny Dreadfuls aus den Jahren 1850 bis 1950. Das ist irre.
Freaky.
Ja, oder auch hier, wenn ich die Peri Rodan-Autorin, die verstorben, 2013 verstorbene Peri Rodan-Autorin Marianne Südow, die hat auch eine unglaublich umfangreiche Science-Fiction-Sammlung in ihrem Haus, die jetzt von ihrem Mann und ich glaube ihrem Sohn weitergeführt wird.
Ah ja, doch, die haben auch eine Internetseite, auf die bin ich mal gestoßen. Genau. Ansonsten wollte ich noch zu Sammlungen und Archiven etc. anfügen. Ich habe ja eben schon den Illustrator von den Goldmann-Weltraumtaschenbüchern, Eike Volkmar, erwähnt. Da gibt es eine sehr schöne Webseite, die muss man sich mal genauer angucken. Ich hoffe, wir packen es in die Shownotes. Das ist weltraumtaschenbuch.de und da liegt die Konzentration eben auf den Sachen, die Volkmar gemacht hat für Goldmann. Und derjenige, der diese Seite gemacht hat, der hat da wohl auch eine Ausstellung organisiert und ist auch bereit, die zu verleihen. Und wie ich das jetzt erinnere, meine ich, ist die in Ulm irgendwie zu sehen. Und ja, er sucht eigentlich auch Kooperationspartner, denen er diese Ausstellung überantworten kann, die vielleicht Räumlichkeiten etc. zur Verfügung stellen, dass das ausgestellt werden kann.
Ja, das ist hier ein Aufruf und richtet sich an diverse Geldgeber im Ruhrgebiet.
wo sie
Damit wir
zuhauf
das.
sitzen.
Ja. Wir möchten das bitte schön sehen. Ja, dazu zu Sammlungen und dergleichen fällt mir noch was ein, und zwar ein Buch, auf das ich immer wieder gerne hinweise, ist Mars Needs Books von Gary Luisi, einem Hardboiled-Schriftsteller aus New York, aus Brooklyn, und der selber ein ganz großer Taschenbuchsammler war. Er hat mir erzählt, seine Sammlung war vor Katrina 50.000 Einzeltitel im Taschenbuch.
Mein
Ja,
Gott.
also er hat mir Fotos jetzt dieses Raumes gezeigt. Das ist ein Raum von, ich weiß nicht, 60 Quadratmetern gewesen, alleine für seine Taschenbuchsammlung. Dann kam Katharina und hat alles zerstört. Man muss sich das vorstellen, 50.000 Taschenbücher weg, vernichtet. Und der hat mir auch erzählt, dass es in den USA eine äußerst lebendige Fankultur gibt und eine Tauschkultur. Paperbacks sind dort ein ganz wesentlicher Bestandteil der Science Fiction und der Kriminalliteratur. Es gibt wahnsinnig viele Webseiten, es gibt Treffen, es gibt Conventions, und er hat eine Kurzgeschichte geschrieben, Murder of a Bookman, wo es darum geht, dass jemand die bestimmte Taschenbuchausgabe, eine Erstausgabe eines Krimis haben will und dafür jemanden umbringt, weil er nicht bereit ist, $23.000 dafür zu bezahlen. Und ich habe ihn gefragt, ist das realistisch? Zahlt ihr wirklich $23.000 für ein Taschenbuch? Und er meinte, es kommt durchaus vor, das Höchste, was er gesehen habe, muss so um die $10.000 gewesen sein. Wohlgemerkt für ein Taschenbuch.
Was?
Irre. Wahnsinn. Ja, genau. Und er hat einen Science-Fiction-Roman geschrieben, eins meiner absoluten Lieblingsbücher, Mars Needs Books, leider noch nicht in Deutsch übersetzt. Und da geht es darum, ein brutales System herrscht auf der Erde und alle Outcasts und sozial Auffälligen werden auf den Mars verfrachtet, wo sie Bergarbeiterdienste machen müssen. Dort gibt es keine Videos oder keine DVDs. Es gibt also kaum mediale Unterhaltung wegen der Marsstürme und anderer Gründe. Und das, was die dort oben machen, ist Taschenbücher sammeln. Insbesondere, insbesondere Hardboiled-Crime-Taschenbücher. Und sie stellen sich Sammlungen zusammen, und es gibt eine wunderbare Stelle. Dort wird eine Taschenbuchkiste aufgemacht, oder es sind, glaube ich, sogar drei Taschenbuchkisten, und 50 dieser Leute stehen um ihn herum und sind voller Erwartung und können sich kaum zurückhalten, als dann aufgezählt wird, welche speziellen Taschenbücher er hat. Das ist Garys Hobby. Und es gibt einen wunderbaren Bogen zu den E-Books. Das nämlich er auch von E-Books spricht innerhalb des Romans. Also es ist ein Science-Fiction-Roman, da sind E-Books gang und gäbe, aber er meinte, die Leute dort auf dem Mars trauen E-Books nicht, weil ein Taschenbuch, das kann man in der Hand halten, das verändert sich nicht. Bei den E-Books hat man immer wieder die Möglichkeit, wenn es online geht, den Text zu verändern. Ja? Und Gary Lovisi sagt, bei Taschenbüchern ist das nicht der Fall, die bleiben, wie sie sind.
Ja, das ist richtig, ja.
Schön.
Mars needs books.
So ist ja auch Andy Weirs Marsianer, hat ja auch eine Entstehungsgeschichte, die im Internet begonnen hat, die dann als E-Book irgendwo über den Zwischenschritt E-Book, und dann erst ist es überhaupt als Druckwerk erschienen. Und natürlich, klar, irgendwo während dieser verschiedenen Schritte kann man auch von Änderungen, von kontinuierlichen Änderungen eigentlich auch ausgehen.
Ja. Ich liebe Taschenbücher. Nach wie vor. Ja, meine ersten Lovecraft-Hälfte-Bücher waren auch Taschenbücher. Natürlich die bekannten aus dem Surkamp-Verlag.
Die Magentafarben. Du bist auch mit denen groß geworden, oder Tristan?
Absolut, ja.
Ja, okay.
Ja. Das war für mich. Doch, genau, die habe ich mir. Eins war, habe ich, ich weiß gar nicht mehr, welches mein erstes Lovecraft-Taschenbuch war, aber eines aus der Surkamp-Reihe habe ich mir besorgt, als ich das erste Mal irgendwie auf diesen Namen gestoßen war, und dann Surkamp, klar.
Ja, da ist es auch, berühren wir auch schon wieder ein Sammelgebiet. Also wenn man wirklich diese ersten im Surkamp Verlag, diese ersten Ausgaben, die ja teilweise schon von den Inseltaschenbüchern, Bibliothek des Hauses Ascher herrührt, wenn man die sammeln möchte, wenn man da ein gut erhaltenes Exemplar findet, kann man unter Umständen auch schon ein bisschen was hinlegen. Aber dafür hat man dann eben einen schönen einheitlichen Block im Bücherregal stehen. Ja, ansonsten auch vielleicht noch bei Lovecraft und zu der Situation des heutigen Taschenbuchs auch Festa. Die haben ja diese Lovecraft-Reihe, Lovecrafts Bibliothek des Schreckens mit diesen schwarzen Hardcover-Bänden. Aber die sind ja dann auch nochmal dazu übergegangen, Lovecraft als Taschenbuch herauszubringen. Und zwar sortiert einmal nach dem Cthulhu-Mythos, das sind glaube ich zwei Bände. Dann haben sie einen Band mit Horrorgeschichten, dann haben sie einen Band mit Fantasy-Geschichten. Und da ist das Interessante, die sind vom Rücken her so gestaltet oder vom gesamten Buchumschlag so gestaltet, dass die Rücken aneinandergereiht dann auch ein komplexeres Bildmotiv ergeben.
Das lustige Taschenbuch.
Ja, genau, richtig. Das haben wir. Ich wollte eigentlich heute nur über die lustigen Taschenbücher reden. Jetzt habt ihr mir echt einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Was stimmt, übrigens auch ein beliebtes Sammelgebiet ist.
Ja. Oh ja, eine Seite bunt, eine Seite schwarz-weiß. Ja. So kenne ich es noch.
Ja.
Lange her.
Ja, auch Comic. Hattet ihr schon mal den Columbus-Falter in der Hand? Dieses erste legendäre lustige Taschenbuch?
Nein.
Da kommen wir dann auch in preisliche Regionen. Es muss allerdings die Ausgabe, ich glaube, die ist 67 oder 69 erschienen. Die wurde dann relativ schnell nachgedruckt, 71 oder so. Nein, aber es muss diese aus den 60er Jahren noch sein. Also wenn euch die irgendwo mal in die Hände fällt, ich sage euch, Leute, ihr habt erstmal ausgesorgt für ein paar Jahre.
Okay.
Aber ihr findet sie nicht, ihr findet sie nicht.
Du hast alle.
So oft wie ich auf Flohmärkten und in irgendwelchen Trödelläden unterwegs bin, habe ich noch nie gesehen, dieses Buch.
Okay, das waren unsere Gedanken zum Taschenbuch und zum Einfluss des Taschenbuchs auf die Science Fiction in Deutschland.
Wir sind uns einig, das Taschenbuch hat einen immensen Einfluss auf die Science Fiction, hatte es und hat es immer noch, völlig zu Recht. Lest Taschenbücher, kauft Taschenbücher, habt eure Taschenbücher lieb, behandelt sie gut. Sammelt sie schon jetzt, irgendwann werden sie ungeheuer viel wert und sind eine gute Wertanlage. Und von daher, glaube ich, haben wir das Thema ganz gut besprochen.
Ich habe jetzt das Gefühl, ich muss gleich noch mal kurz zum ZVAB rüber surfen und mir noch ein paar Sachen bestellen.
Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, ich schließe mich ja Wilhelm Goldmann an. So sieht es aber im Weltraum nicht aus. Taschenbücher machen Spaß. Es macht Spaß, sie zu sammeln. Ich bekenne mich dazu. Ja, ich kaufe auch Bücher nur aufgrund ihres Covers, beziehungsweise ich sammle sie deswegen. Und wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, selber nicht sammeln wollt, dann ballert uns zu mit Taschenbüchern. Hier haben sie immer ein gutes Zuhause.
Home of the Paperbacks. Liebe Freundinnen und Freunde der Science Fiction, das war eine Folge Sigma 2 Foxtrot. Ich möchte mich sehr bei meinen Mitkombattanten Axel und Tristan bedanken. Vielen Dank, Tristan, dass du heute unser Gast gewesen bist. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gern.
Und Dankeschön. Und nicht vergessen, den Gonzocast hören. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Arkham Insiders genauso. Und Sigma 2 Foxtrot, verbreitet das Wort. Wir wollen, dass ihr mitmacht. Bis dahin, wir sehen uns in der Zukunft.
Ciao.
Ciao.